Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Seinen 250. Geburtstag könnte Alexander von Humboldt morgen feiern. Ein großer Naturforscher, der zu Lebzeiten jede Menge Kontakte zu Kollegen in aller Welt unterhielt und sich deshalb wohl ein Urteil erlauben konnte.
Gelehrte dirigieren ist nicht viel besser als eine Komödiantengruppe unter sich zu haben.
Recht hat er, Alexander von Humboldt. Den Beweis tritt einmal mehr der Ig Nobel-Preis an, verliehen in der vergangenen Nacht in Boston.
Good evening. I am your airplane
ich bin
announcer.
Ihre Papierflieger-Ankündigerin.
We are almost ready to begin. Are your paper airplanes ready?
Sind Ihre Papierflieger fertig?
Do not throw them yet.
Sie ahnen es geht nicht um die allergrößten Durchbrüche zum Ruhme der Menschheit. Wer es bei der berühmt-berüchtigten Veranstaltung aufs Treppchen geschafft hat, erfahren wir am Ende der Sendung. Außerdem haben wir für Sie einen Buchtipp zu Humboldt. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Insektizide aus der Klasse der Neonicotinoide haben einen schlechten Ruf, vor allem weil sie nicht nur den Schädlingen auf dem Acker gefährlich werden, sondern auch den Bienen. Soweit schon länger bekannt. In der EU ist deshalb der Einsatz von drei Substanzen aus dieser Stoffklasse in freier Natur seit 2013 weitgehend verboten. In den USA und Kanada dürfen sie aber weiterhin verwendet werden. Und von dort kommt jetzt eine Studie, die zeigt, dass die Insektengifte auch Vögel beeinträchtigen. Die Studie ist heute im Fachmagazin Science nachzulesen. Lucien Haas ordnet sie ein.
Neonicotinoide sollen Samen vor Fraßinsekten schützen. Dafür werden die Samen vor der Aussaat mit dem Insektengift umhüllt. Nur leider fressen auch Vögel gerne Körner.
Vögel sind diesen Verbindungen laufend ausgesetzt. Wenn Sie Gewebe oder Federn von Vögeln untersuchen, finden Sie Neonicotinoide bei allen möglichen Arten, vom Kolibri bis zum Truthahn und das in nachweisbaren Konzentrationen.
Margaret Eng ist Umwelttoxikologin an der kanadischen University of Saskatchewan. Seit einigen Jahren schon verfolgt sie die Spur der Ackergifte, insbesondere der Neonicotinoide. Weltweit machen diese laut Schätzungen rund ein Viertel des Insektizidmarktes aus. Dass auch wildlebende Vögel ihnen ausgesetzt sind, ist längst klar. Doch was heißt das für Fitness und Verhalten? Margaret Eng machte ein Experiment. Sie fing 36 Dachsammern, das ist eine nordamerikanische Singvogelart, während ihres Vogelzugs auf freiem Feld. Dann fütterte sie ihnen geringe Mengen des Neonicotinoids Imidacloprid, stattete sie mit Mini-Positionssendern aus und ließ sie wieder frei. Anschließend verfolgte sie, wie die Tiere ihren Vogelzug fortsetzten, und zwar im Vergleich mit Dachsammern, die kein Imidacloprid erhalten hatten.
Wir konnten beobachten, dass die Vögel nach dem Verzehr der Neonicotinoide ihren Appetit verloren, wobei die verzehrte Menge an Imidacloprid nur einigen wenigen damit behandelten Saatkörnern entsprach. Das führte zu einem Verlust an Gewicht und Fettreserven. Am Ende blieben die Vögel länger an ihrem Rastplatz. Im Vergleich zu den Tieren, denen wir kein Imidacloprid gegeben hatten, verzögerte sich ihr Weiterflug im Durchschnitt um 3,5 Tage.
Dreieinhalb Tage, das ist auf den ersten Blick nicht viel. Eine natürliche Schlechtwetterphase kann einen Vogelzug jederzeit derart verzögern. Doch das betrifft dann typischerweise eine ganze Population. Was aber, wenn, wie in diesem Fall, nur ein Teil der Vögel aufgehalten wird?
Diese wenigen Tage können einen signifikanten Effekt darauf haben, wie es mit einem Vogel im Brutgebiet weitergeht. Kann er noch einen Nistplatz und einen Partner finden? Die Verzögerung kann sich negativ auf die Überlebens- und Vermehrungsrate der Vögel auswirken, dort wo das Timing des Vogelzugs entscheidend ist.
Beweise für solche weitreichenden Effekte konnte Margaret Eng im Rahmen dieser Studie noch nicht liefern. Dafür werden weitere Forschungsarbeiten nötig sein. Ebenso wäre noch zu klären, was genau zu der Verzögerung im Zugverhalten führt. Der Appetit- und Gewichtsverlust könnte bedeuten, dass die Vögel länger brauchen, um sich Reserven anzufuttern, bevor sie weiterziehen können. Es gäbe aber auch noch eine zweite Erklärung.
Es handelt sich ja um neurotoxische Insektizide. Die Vögel könnten unter Vergiftungserscheinungen leiden, von denen sie sich erst erholen müssen.
In jedem Fall dürfte die Studie die Diskussionen um die Sicherheit von Neonicotinoiden weiter antreiben. In der EU sind drei solcher Stoffe, darunter Imidacloprid, bereits weitgehend verboten, zum Schutz von Bienen. Künftig könnte der Vogelschutz zusätzliche Argumente gegen den Einsatz von Neonicotinoiden liefern. Der Ökologe Hans de Croon von der Radboud-Universität Nijmegen, der den Rückgang von Vogelpopulationen in Agrarlandschaften erforscht, nennt die neuen Erkenntnisse jedenfalls alarmierend. Er sieht die Gefahr, dass solche Vergiftungs- und Verzögerungseffekte wiederholt an verschiedenen Rastplätzen entlang von Vogelzugrouten auftreten. Kleine, an sich nicht letale Effekte könnten dann in Summe verheerende Wirkungen auf die Vogelpopulationen haben.
Lucian Haas über konkrete Hinweise, dass Neonicotinoide auch die Fitness von Vögeln beeinträchtigen. Wer lebende Baumsetzlinge importiert, der riskiert damit immer auch Insekten- oder Pilzkrankheiten einzuschleppen. Mit Baumsamen ist dieses Risiko deutlich geringer, dachte man zumindest, bis dann jemand nachgesehen hat. Am Agrarforschungsinstitut KABI in Zürich haben Forscher Baumsamenproben analysiert und offenbar eine Überraschung erlebt. Einer von ihnen ist der Ökologe René Eschen und mit ihm habe ich telefoniert. An der Schweizer Grenze war er übrigens nicht unterwegs, um Samenimporte abzufangen.
Nein, wir haben Samenproben aus dem Handel gekauft und die Samen, die stammten ursprünglich aus Amerika, aus Europa und aus China.
Und da haben Sie jetzt mal nachgeguckt, wie viele Insekten, Larven und Pilzsporen da drauf saßen. Was haben Sie herausgefunden?
Was uns wirklich überrascht hat, ist, dass in etwa 30% der Samen Insekten gefunden wurden und in 95% der Samenproben konnten wir Pilze nachweisen.
Also 95% der Samen waren so befallen, dass Sie sagen würden, die wären in der Lage gewesen, eine Krankheit in den Wald einzuschleppen.
Das ist dann der nächste Punkt. Dass es lebendige Pilze in den Samen gab, heißt ja nicht unbedingt, dass diese Pilze dann auch später im Baum hineinwachsen. Wir wissen nicht genau, ob die ein großes Risiko darstellen. Einerseits, weil nicht alle pathogene Pilze sind, also Schädlinge, sondern auch, weil es einfach nicht sehr gut bekannt ist, wie viele von diesen Pilzen tatsächlich dann auch in der Umwelt zurechtkommen können.
Eingeschleppte Schadorganismen können so ein Waldökosystem ja erheblich unter Druck setzen. Der asiatische Eschenprachtkäfer hat zum Beispiel in den USA alle Eschen großflächig getötet. Inzwischen ist er in Russland aufgetaucht und bedroht Europa. Gibt es denn Kontrollverfahren, die einfach genug sind, um sie an der Grenze anzuwenden?
Nein, eben, das ist das Problem. Die Samen, die wir untersucht haben, da konnte man äußerlich nichts sehen. Also die sahen nicht erkrankt aus. Und die waren wahrscheinlich auch gar nicht erkrankt. Wenn die Sachen importiert werden, dann kann der Kontrolleur an der Grenze nicht sehen, ob es da Schädlinge drin gibt. Deswegen schlagen wir auch vor, dass man am besten Methoden entwickeln soll, um das Risiko schon im Heimatland, also im Exportland schon zu verringern.
Gibt es solche Methoden schon?
Was wir gefunden haben, ist zum Beispiel, dass die Insekten, die man in Samen von Laufbaumarten findet, die verlassen die Samen zum Verpuppen. Also man könnte die Samen ernten, nachdem die Insekten die Samen verlassen haben und damit verringert man natürlich das Risiko schon deutlich.
Das heißt, bei den Insekten könnten Sie was tun? Ist es bei den Pilzen ähnlich?
Behandlungen für Pilze sind wahrscheinlich viel schwieriger. Pilzsporen sind schwierig abzutöten. Und was sehr schwierig ist mit lebenden Pflanzen und Behandlungen gegen Schädlinge, ist, dass man natürlich die Pflanzen oder die Samen nicht töten möchte. Und weil Pilze so schwierig zu töten sind, bräuchte man dann auch Behandlungen, wo es dann auch ein großes Risiko gäbe, dass die Behandlung dann auch die Samen tötet.
Was heißt das denn jetzt alles? Läuft das darauf hinaus, dass man eigentlich den Handel mit Samen viel weiter einschränken müsste, eigentlich nach Möglichkeit gar keinen Samen handelt?
Das ist immer eine schwierige Sache. Handel verbieten, das macht man nur im Extremfall. Und wahrscheinlich wäre es am besten, wenn Leute eher Samen aus ihrer Heimat kaufen. Aber verbieten kann man es nicht.
Sagt der Ökologe René Eschen. Der globale Samenhandel verbreitet Schadorganismen, was für den geplanten Waldumbau brisant werden könnte. Und der Wald im Klimawandel beschäftigt uns auch am Sonntag um 16.30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt. Waldwunschdenken. Warum Aufforstung nicht der Königsweg fürs Klima ist. Und wir bleiben bei der Botanik.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Lange.
Unter dem Titel Botanik in Bewegung präsentieren Oliver Lubrich und Adrian Möhl einen reich illustrierten Überblick über das botanische Wirken des Alexander von Humboldt. Wie viele Zitate belegen, war Humboldt kaum zu bremsen, wenn er die Botanik durchstreifte. So schrieb er, gerade angekommen in Venezuela, in sein Tagebuch:
Wie die Narren laufen wir zuweilen umher. Und in den ersten 3 Tagen können wir nichts bestimmen, da man immer einen Gegenstand wegwirft, um einen anderen zu ergreifen. Bonpland versichert, dass er noch rasend werde, wenn die Wunder nicht bald aufhörten.
Mit Aimé Bonpland fand Alexander von Humboldt einen Reisegefährten, der ebenso pflanzenverrückt war wie er selbst. Während Bonpland in der Tradition eines Karl von Linné unermüdlich neue Pflanzen sammelte, trocknete und bestimmte, entwickelte Humboldt einen neuen Blick auf die Pflanzenwelt, das Spezialgebiet des Botanikers im Autorenduo Adrian Möhl.
Humboldt geht über die bloße Klassifikation hinaus. Er fragt, wie sich Arten zueinander verhalten, wie sie sich verbreiten und wie sie dabei durch den Menschen beeinflusst werden. Er begreift die Botanik nicht mehr nur als eine Art Tabelle, sondern als soziale und historische Wissenschaft, als Migrationskunde.
Alexander von Humboldt begründete die Pflanzengeographie. Bei ihm sind Pflanzen keine toten Gegenstände, keine Dekoration der Natur. Sie sind unterwegs, besiedeln Lebensräume und gestalten sie. Humboldt wollte wissen, wie sich Boden und Klima auf den Pflanzenbewuchs auswirken. Seine Wissenschaft ist auf dem Weg zur Ökologie. Der andere Autor des Buches, Oliver Lubrich, ist Literaturwissenschaftler und ausgewiesener Humboldt-Kenner. Sein Augenmerk richtet sich auf Humboldt als Schriftsteller und Künstler. Um seine Erkenntnisse zu erklären und zu veranschaulichen, entwickelte Alexander von Humboldt neue Formen der Darstellung. Sein berühmtes Naturgemälde der Anden würde heute als Infografik bezeichnet.
Es zeigt die Geographie der Pflanzen in den Tropenländern anhand einer abstrakt dargestellten Landschaft mit einem Querschnitt am Chimborazo, den er im Jahr 1802 fast bis zum Gipfel besteigen konnte. Das Profil ist mit Namen der Pflanzen gefüllt, die in der jeweiligen Höhe vorkommen.
Äußerst sachkundig haben die beiden Schweizer Autoren eine gewaltige Fülle an Informationen ausgewertet und in eine lesbare, übersichtliche Form gebracht. Das Buch ist ein Schmuckstück, voller interessanter Zitate, randvoll mit Zeichnungen und Farbdrucken. Trotz ihrer Begeisterung präsentieren die beiden Autoren ein realistisches Bild des großen Forschungsreisenden, ohne übertriebene Heldenverehrung.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Wer sich für die Natur und ihre Gesetze interessiert, kommt an Alexander von Humboldt nicht vorbei.
Erkenntnisgewinn.
Auf den Spuren Humboldts lässt sich verstehen, wie Natur und Geschichte, Kunst und Wissenschaft zusammengehören.
Spaßfaktor?
Von seinen Zeitgenossen wurde Humboldt zugleich bewundert und belächelt. Er war verschroben und unterhaltsam, aber auch voller Ideen, ein Nerd im Gehrock.
Botanik in Bewegung, Alexander von Humboldt und die Wissenschaft der Pflanzen von Oliver Lubrich und Adrian Möhl. Erschienen im Hauptverlag, 256 Seiten, reich bebildert für 34 Euro. Eine Buchempfehlung war das von Michael Lange. Unter schlechter Forschung kann man ja so einiges verstehen. Betrug, mangelnde Relevanz, Schlamperei und Forschung, die eigentlich ein Witz ist. Gestern Abend war es wieder soweit, an der Harvard University wurden die Ig-Nobelpreise verliehen. Wen es diesmal erwischt hat, weiß Volker Mrasek.
Welcome to the 29th Ig Nobel Prize Ceremony.
Schon beim Aufmarsch der Auguren kurz nach Mitternacht unserer Zeit wunderte sich das Festpublikum. Wer sind denn die beiden feschen Kerle mit den Karnevalsanzügen, die da auf die Bühne schreiten? Beiger Stoff und grüne, aufgedruckte Banknoten.
The Economics Prize.
Später in der Nacht die Auflösung. Die Forscher sind Deutsche und dann auch noch Vater und Sohn. Der in den Niederlanden tätige Mikrobiologe Andreas Voss und sein Filius Timothy.
Testing which country's paper money is best at transmitting dangerous bacteria.
Die beiden untersuchten, wie stark Banknoten mit Krankheitskeimen kontaminiert sind. Die Ergebnisse werfen die Frage auf, ob Geldwäsche vielleicht doch nicht so übel ist.
Actually, the Romanian lei and the dollar were one of the worst things there is.
Der rumänische Leu und der Dollar, das waren die übelsten.
A study once found that a pencil is a valuable research utensil.
Als anglophiler Dichter profilierte sich der dritte deutsche Preisträger in dieser Nacht, Fritz Strack, emeritierter Professor aus Würzburg. Keinen rechten Reim kann man sich allerdings auf Stracks Studien machen, die ihm den Ig Nobelpreis für Psychologie einbrachten. Einst wollte seine Arbeitsgruppe herausgefunden haben, dass es Lachen und gute Laune stimuliert, wenn man sich einen Bleistift zwischen die Lippen klemmt. 30 Jahre und viele aufgeweichte Stifte später war die gute Laune dahin. Strack selbst veröffentlichte ein Dementi. Ist wohl doch alles nicht so, hat sich nicht wirklich bestätigen lassen. Vater und Sohn hatten wir schon. Es gab aber noch etwas Besonderes im Sanders Theater in Boston. Ein Forscherpaar, das sich bereits zum zweiten Mal über den Ig Nobelpreis für Physik freuen durfte. Oder auch grämen. Patricia Young und David Hu vom Georgia Institute of Technology in den USA.
2015 haben sie den Preis schon einmal zusammen mit Kollegen erhalten, als sie herausfanden, dass fast alle Säugetiere ihre Blase innerhalb von 21 Sekunden leeren.
Die gebürtigen Taiwaner bleiben tierischen Ausscheidungen treu. Diesmal studierten sie Wombats, australische Beuteltiere, denn die produzieren einen einzigartigen Kot. Er hat die Form von Eiswürfeln. Wie kann das sein?
Die Ausscheidungen eines Wombats sind nur 2/3 so feucht wie unsere. Ist Kot trocken, zieht er sich zusammen und es entstehen Risse, wie bei Lava, wenn sie erkaltet. Dabei bilden sich auch schon mal Körper mit vielen Ecken.
Die Entleerung wird dann durch speziell geformte Muskeln im unteren Verdauungstrakt bewerkstelligt. Jetzt wissen wir, wie die Tiere es hinkriegen, etwas Kantiges durch ein rundes Loch zu drücken.
We want to study more feces in the future.
Auch das noch. Die wollen ihre Fäkalienforschung tatsächlich weiter ausdehnen. Wahrscheinlich, weil sie schon auf den dritten Triumph in Boston spekulieren.
Bad, 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 bad habits, habits.
Und am Ende wieder die Frage, was gab es sonst noch alles bei der gewohnt satirischen Zeremonie samt Operneinlagen?
Bad, 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 bad habits, habits.
Der Mailänder Pharmaforscher Silvano Gallus nahm den Ig Nobelpreis für Medizin entgegen. Zusammen mit Kollegen fand er Belege dafür, dass der Konsum von Pizza vor Krankheiten schützen kann. Vorausgesetzt, sie stammt aus Italien und man verputzt sie auch dort. 2 Reproduktionsmediziner aus Toulouse baten französische Postboten in ihr Labor. Dort maßen sie die Temperatur ihrer Hodensäcke. So entdeckten sie eine genitale Asymmetrie, die ihnen jetzt den Ig Nobelpreis für Anatomie einbringt. Männer haben es im Schritt offenbar links etwas wärmer als rechts. Die Franzosen schwänzten die Zeremonie allerdings, vermutlich fürchteten sie sich vor einer delikaten Demonstration auf der Bühne. Auch ein iranischer Erfinder verzichtete darauf, seinen Preis persönlich entgegenzunehmen, den für Ingenieurwesen. Der Mann hat einen Apparat zum Windelwechseln entwickelt, groß wie ein Geschirrspüler, mit Sitz- und Sicherheitsgurt für das Baby. Aber auch hier hätte man sich eine Live-Vorführung nur schwerlich vorstellen können.
Ein Beitrag von Volker Mrassig über die Ig Nobelpreise 2019, verliehen gestern Abend in Cambridge bei Boston. Und hier geht es weiter mit den Meldungen von Lennart Püritz.
Ratten haben Spaß daran, Verstecken zu spielen. Das legt die Studie eines Forschungsteams der Berliner Humboldt-Universität im Fachmagazin Science nahe. Die Nagetiere lernten das Spiel in Labortests mit menschlichen Mitspielern offenbar schnell. Waren sie in der Rolle des Suchenden, äußerten sie lautes Quietschen. Versteckten sie sich, verhielten sie sich dagegen still und bevorzugten undurchsichtige Unterschlüpfe. In beiden Fällen wurden die Tiere nur durch kurzes Spielen oder Kitzeln durch die menschlichen Mitspieler belohnt. Die Autoren schlussfolgern aus ihren Beobachtungen, dass die Ratten tatsächlich gerne Verstecken spielen. Die Wissenschaftler untersuchten auch die Hirnaktivität der spielenden Tiere. Dabei registrierten sie hohe Aktivität im präfrontalen Kortex, die mit der jeweiligen Rolle im Spiel variierte. Diese ausgefeilte Reaktion weise darauf hin, dass das Versteckspiel schon eine lange Evolutionsgeschichte habe.
Es gibt einen neuen Fahrplan für die langfristige Ausrichtung der Spitzenforschung in Deutschland.
Vorgelegt wurde er vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF. Die sogenannte nationale Roadmap umfasst drei Vorhaben, die zur Lösung zukunftsrelevanter Fragestellungen in Klimaforschung, Medizin und Materialforschung beitragen sollen. Die Forschungsinfrastruktur für atmosphärische Aerosole, Wolken und Spurengase, kurz ACTRIS-D, mit Hauptstandort in Leipzig, soll als Teil einer europäischen Initiative helfen, verlässliche Klimamodelle zu entwickeln. Das Ernst-Ruska-Zentrum 2.0 in Jülich ist als Kompetenzzentrum für höchstauflösende Elektronenmikroskopie vorgesehen, um Strukturen von Materialien und Geweben zu analysieren. Und drittens soll das Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsforschung in Jena künftig neue Strategien gegen Infektionskrankheiten ausloten.
Das Universum könnte deutlich jünger sein als bislang angenommen.
Schätzungen zum Alter des Universums basieren auf seiner Expansionsrate. Je schneller es sich ausdehnt, desto schneller sollte es auch sein heutiges Ausmaß erreicht haben. Die Expansionsrate wird durch die sogenannte Hubble-Konstante beschrieben, der die Entfernung astronomischer Objekte in Bezug zur Erde zugrunde liegen. Allerdings gibt es unterschiedliche Techniken, um diese zu messen. Ein Forschungsteam hat für eine Studie im Fachblatt Science jetzt zwei Gravitationslinsen als Werkzeuge eingesetzt, um die Abstände zu mehr als 700 Supernovae zu kalibrieren. Das Ergebnis war ein relativ hoher Wert für die Hubble-Konstante. Wäre der korrekt, dürfte das Universum einige Milliarden Jahre jünger sein als die gemeinhin angenommenen 13,7 Milliarden Jahre. Die Autoren weisen allerdings auch auf eine relativ große Fehlermarge ihrer Berechnungen hin.
Die Delfine des Ärmelkanals sind voller giftiger Chemikalien.
Ein Forschungsteam hat eine der größten küstennah lebenden Populationen von großen Tümmlern in Europa untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sich große Mengen Industriegifte in der Haut- und Fettschicht der Meeressäuger angesammelt haben. Die in Hautproben von 82 frei im Ärmelkanal lebenden Delfinen gemessenen Quecksilberwerte zählen demnach zu den höchsten, die bislang für die Spezies verzeichnet wurden. Außerdem konnten die Wissenschaftler hohe Konzentrationen an chlorhaltigen Verbindungen aus Industrieflüssigkeiten im Fett der Tiere nachweisen. Das Fazit der Autoren im Fachmagazin Scientific Reports: Der normannisch-bretonische Golf auf der Südseite des Ärmelkanals sollte als besonderes Schutzgebiet für die großen Tümmler ausgewiesen werden, um weitere Stressfaktoren für die Tiere zu minimieren.
Der Klimawandel könnte den Aletschgletscher dramatisch schrumpfen lassen.
Der größte Gletscher der Alpen, der Aletsch in der Schweiz, droht auch bei mäßiger Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als die Hälfte abzuschmelzen. Zu diesem Schluss kommen zwei Wissenschaftler im Journal of Glaciology nach Modellrechnungen. Das Schrumpfen des Gletschers könnte große Auswirkungen haben, da er mit seinem sommerlichen Schmelzwasser im Rhonetal maßgeblich zur Wasserversorgung beiträgt. Mithilfe eines dreidimensionalen Gletschermodells hatten die Forscher simuliert, wie sich die Eismassen bis zum Jahr 2100 entwickeln könnten, abhängig davon, wie stark sich das Klima ändert.
Sternzeit. 13. September. Der Mond spürt die Menschheit. Seit rund 4,5 Milliarden Jahren läuft der Mond um die Erde. Zumeist lässt ihn sein Planet in Ruhe. Vielleicht sind im Laufe der Zeit bei Meteoriteneinschlägen auf der Erde hin und wieder Brocken bis zum Mond geschleudert worden. Heute vor 60 Jahren aber war es mit der Ruhe auf dem Begleiter der Erde vorbei. Am 13. September 1959 um 22.02 Uhr mitteleuropäischer Zeit schlug Lunik 2 auf dem Mond ein. Es war das erste Mal, dass eine von Menschen gebaute Raumsonde einen anderen Himmelskörper getroffen hat. Nie zuvor hatte die Menschheit Müll auf einem anderen Objekt im Sonnensystem hinterlassen. Lunik 2, auch als Luna 2 bekannt, war am Tag zuvor in Baikonur gestartet. Auf halbem Wege setzte die Sonde eine orangefarbene Natriumwolke frei, die als künstlicher Komet von der Erde zu sehen war, und die zeigte, ob die Sonde auf korrektem Kurs war. Das sowjetische Raumfahrtteam stand unter erheblichem Druck. 8 Monate zuvor hatte Lunik 1 den Mond um 6000 Kilometer verfehlt und war in die Weiten des Alls entschwunden. Bei Lunik 2 ging alles gut. Die rund 400 Kilogramm schwere Sonde schlug mit fast 12.000 Kilometern pro Stunde in der Nähe des Mondkraters Archimedes auf. Metallstreifen mit sowjetischen Emblemen haben, so die Hoffnung damals, den Aufprall überstanden. Lunik 2 war eine symbolische Inbesitznahme des Mondes. Sie hinterließ die ersten Abdrücke im Mondstaub und war somit der Neil Armstrong unter den Raumsonden.
Kippt die Stimmung im Autoland? Die IAA ist ein Thema gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Außerdem die Milliardenlücke bei der Deutschen Bahn. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.